Wie schafft man es im Endeffekt, alle in der Individualität zu behalten, Kunststoff öfter zu nutzen und auch ökologisch zu zeigen, dass es sinnvoll ist? Also diese Mehrweg-Themen einfach erstmal aus dem Kopf rauszuhauen.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Herzlich willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Personalberater mit Leidenschaft für die Branche. In diesem Podcast sprechen wir über Menschen, Märkte und Management, über Strategien, die funktionieren, über Unternehmen, die sich neu erfinden und über Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen und Wandel gestalten. Inside Packaging hat den Anspruch, Klartext statt Schlagworte zu liefern und in diesem Sinne freue ich mich, dass Sie heute dabei sind. In dieser Folge geht es um zwei Themen, die aktueller kaum sein könnten. Die Gründungskultur in der Verpackungsindustrie und den Wandel hin zu echten Mehrweglösungen. Wir wollen darüber sprechen, wie leicht oder wie schwer es ist, in Deutschland ein Startup in einer so etablierten Branche zu gründen, welche Hürden es gibt und warum es sich trotzdem lohnt, neue Wege zu gehen. Ich freue mich sehr, dass ich mit Stefanie Reiner heute eine Gesprächspartnerin begrüßen darf, die genau das getan hat. Als Gründerin und CEO von Reo hat sie ein Unternehmen aufgebaut, das mit digitaler Technologie einen echten Beitrag zur Verpackungswende leisten will. Reo entwickelt Softwarelösungen, mit denen FMCG-Unternehmen Mehrwegverpackungen effizient managen und so Verpackungen bis zu 20 Mal wiederverwenden können. Ein Ansatz, der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zusammenbringt. Wir sprechen heute darüber, wie die Idee zu Reo entstanden ist, was es bedeutet, als Startup in der Verpackungsindustrie Fuß zu fassen, welche Chancen und Herausforderungen das Thema Mehrweg derzeit prägen und welche politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nötig wären, damit Mehrweg im FMCG-Bereich wirklich skalierbar wird. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, bin dankbar, dass Stefanie Reiner sich die Zeit nimmt und sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, liebe Stefanie. Danke, dass ich heute bei euch hier in der Innovationsfabrik in Heilbronn zu Gast sein darf. Und zum Anfang würde ich dich bitten, stell dich doch den Hörerinnen und Hörern gerne mal kurz vor, wer bist du und dann natürlich gerne auch ein paar Sätze zu deinem Startup Reo.
So, hallo, schön, dass du heute hier in Heilbronn bist. Stefanie Reiner, wie gesagt, Gründerin von Reo. Ja, was machen wir mit Reo? Wir mischen den Verpackungsmarkt auf. Das heißt, im Endeffekt helfen wir gerade im Kosmetikbereich oder Personal Care Bereich, Verpackungen wieder einzusetzen und ein System zu etablieren, um Verpackungen öfter zu nutzen und sie dann besser zu recyceln. Das ist unser Ziel.
Wie kommt man dazu? Also wie war dein Weg in die Verpackungsindustrie? Weil ich nehme an, du bist jetzt nicht zur Schule gegangen, hast gesagt, Mensch, wenn ich mit der Schule fertig bin, gründe ich erstmal ein Verpackungs-Startup. Also wie war dein Weg in die Verpackungsindustrie und wie kam das?
Ja, also ich muss gestehen, in der Schule sicherlich noch nicht. Da ist Verpackung, sie muss Hauptsache auffallen, glaube ich. Das ist das, was man als Jugendliche oder Jugendliche sich vorstellt. Ich habe im Studium, ich habe eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Ich habe Hospitality Management studiert und habe mich im Studium, damals kam mein Sohn auch im Studium auf die Welt, eben mit Verpackungen beschäftigt, weil es gerade, sag ich mal, Mode war in der Hotellerie. Gerade was Wassereinsparungen, dieses ganze Reporting ging los, Müllvermeidung. Wie kann man Verpackungen oder Müll im Hotel vermeiden, Food Waste. Also es waren viele Themen, die da gerade kamen oder, sag ich mal, spannend wurden. Und ich habe dann meine Bachelorarbeit damals darüber geschrieben, wie man Verpackungen einsparen kann, gerade was jetzt Seife und alles betrifft oder auch, auch in anderen Ländern in der Fünf-Sterne-Plus-Hotellerie. Und bin dann irgendwie klar auf Seife, Körperhygieneprodukte gekommen und eigentlich ganz weit weg von dem Thema Verpackung. Es war irgendwie so, naja, man muss es einsparen, also wirklich so, wie kriegt man das hin? Und durch meinen Sohn, der auf die Welt kam zu dem Zeitpunkt, war ich natürlich auch sehr viel in den Drogeriemärkten unterwegs, muss man auch dazu sagen, und habe halt gemerkt, naja, ich als Verbraucherin, boah, wie viel Müll ich produziere. Ja, und so kam ich irgendwie ein bisschen dazu, wie kann man das ändern? Und habe dann durch mein Elternhaus, das in dem typischen schwäbischen Automobilzulieferer Maschinenbau tätig ist, einfach mal angefangen, zu Hause nach dem Studium auch mit dem ersten Job zusammen eine Nachfüllstation zu bauen. Also vollautomatisiert im Drogeriemarkt war für mich ganz klar, gehe ich als Konsumentin hin, weil ich bin da gefühlt eh jeden Tag mit kleinem Kind und fülle mein Produkt einfach nach, um Verpackung zu vermeiden. Das war mein Ziel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat sich dann, ja, wie soll ich sagen, nicht so gut herausgestellt. Wir haben, ja, also zuerst haben wir ein Startup gegründet, also haben dann gesagt, okay, wir probieren die Maschine zu verkaufen, wir testen sie in den Supermärkten, dann kam Corona. Und ich habe dann in der zweiten oder bei meiner zweiten Tochter in der Elternzeit gegründet und haben versucht, diese Maschinen im Supermarkt zu vertreiben mit einem eigenen Produkt, mit eigenen Verpackungen. Genau.
Und wie war dann der Sprung zu Reo? Also nimm uns gerne mal mit rein, weil ich finde so Gründergeschichten total spannend und ich muss gestehen, ich komme nicht aus dem Startup-Umfeld, von dem her ist das alles wirklich für mich neu, auch faszinierend, wenn ich ehrlich bin. Also Corona-Zeit, Geburt, zweites Kind, Maschinen in den Handel, wahrscheinlich eh schwierige Ausgangslage. Und wie ging dann die Reise weiter bis zu dem, was ihr heute macht? Letzte Woche habt ihr ja sozusagen das Pilotprojekt gestartet in München mit Reo. Also wie war der weitere Werdegang?
Genau, also wir haben natürlich versucht, die Maschinen zu verkaufen, zu vermieten, das Produkt an den Mann und die Frau zu bringen. Ich stand wirklich täglich in einem Supermarkt mit kleinem Baby, so muss man sich vorstellen. Meine Schwiegermutter kam, wenn meine Tochter Hunger hatte zum Stillen, so muss man sich das auch vorstellen. Also wirklich Startup, ja, für die Idee leben. Wir haben es hier in Heilbronn getestet, in einem Edeka-Markt. Und wir haben es dann nicht skaliert gekriegt, würde man jetzt so sagen, als in der Gründerwelt. Aber ich bin natürlich auch in einem Automobilumfeld aufgewachsen. Das heißt, man testet, man probiert, man baut, man versucht zu verkaufen, man adaptiert. Und das war so, ist in mir drin. Ich habe dann meine Co-Founderin quasi auf dem Weg getroffen. Eigentlich aus einem ganz anderen Grund, zu sagen, wir müssen besseres Marketing machen. Wir müssen größer werden, wir müssen dies, wir müssen hier noch optimieren. Und haben dann aber gemerkt, dass wir es nicht skaliert bekommen. Also dass wir die Idee, wir kriegen sie nicht weiter auf die Straße. Es ist einfach, wir müssen zu viel drücken, anstatt dass es zieht in dem Markt. Ja? Also Umfeld im Supermarkt sind natürlich die L'Oreals, die Unilevers, die DMs, die natürlich eine ganz andere Marktpositionierung, ganz andere Marktmächte haben, wie zu so einem neuen kleinen Startup mit einer eigenen Marke, die man erstmal etablieren muss und ein neues System. Und so sind wir dazu gekommen, dass wir gemerkt haben, wir müssen gar keine Marke etablieren. Wir sind keine Marke im Sinn von, wir verkaufen kein Produkt. Wir wollen ein System sein. Und durch das, dass wir natürlich auch gemerkt haben, was funktioniert nicht. Also wie? Die Marken wollen ihr Aussehen behalten. Ganz wichtiger Grund. Wenn ich Balea kaufe, dann will ich Balea. Dann soll es nach Balea aussehen. Ich will ein Schauma, also habe ich die Schaumaflasche. Also diese ikonischen Formen sind so wichtig für die Marken. Aber auch für den Konsumenten. Das Nachfüllen, der Konsument hat immer Angst, der vergisst was. Och, dann muss ich mir ja wieder was kaufen. Also das muss in meinen Alltag passen. Und ich mit zwei kleinen Kindern habe halt auch gemerkt, ich vergesse es. Wir kriegen es nicht umgesetzt im Alltag. Also in meinem Alltag schon. Wie schafft man es, in einem Alltag umgesetzt zu bekommen? Und so haben wir im Endeffekt immer mehr gelernt, was funktioniert im Handel, was funktioniert da auf der Fläche, was funktioniert nicht, was will der Handel, was will er nicht, was wollen die Konsumentinnen und die Konsumenten, was wollen sie nicht, was wollen die Marken und was können die Marken. Also so sind wir jede Station abgelaufen und haben jeden Fehler gemacht, ja, also wirklich jeden Fehler, den man machen kann. Haben uns aber auch gleichzeitig ein Netzwerk aufgebaut, natürlich in der Branche, haben mehr verstanden, hatten mehr Wissen und haben dann gemerkt, okay, Mehrwegsysteme bzw. Getränkepfand funktioniert. Ja, also wir haben hier 98% Rücknahmequote, es ist ein gelernter Prozess, die Konsumenten nicht nur in Deutschland verstehen, es zurückzubringen, sie werden incentiviert und der Prozess funktioniert. Und den müssen wir quasi adaptieren und optimieren. Ja, also weil Getränkepfand, wir reden immer von Mehrweg und Einweg, das ist eine Diskussion, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Aber wie schafft man das quasi für eine weitere Branche zu adaptieren, also für einen weiteren Zweig wie Kosmetik? Und eigentlich bin ich dann immer mehr durch Gespräche, durch Wissen, durch Fehler, durch ganz viele Fehler zu dem Thema gekommen, was eigentlich gerade abgeht in der Branche. Also das war mir gar nicht bewusst, weil ich ja einfach nur eine Maschine bauen wollte und eigentlich nur was ändern wollte in meinem Leben. Und so habe ich halt gemerkt, da ist richtig Druck. Wir brauchen andere Materialien, neue Materialien. Und auch wir brauchen Veränderungen, weil der Druck auf dem Markt hoch ist. Die Marken suchen nach Lösungen. Und so sind wir irgendwie immer mehr in dieses Thema der Branche reingekommen, obwohl wir es also nicht wussten. So muss man es einfach sagen.
Der Ansatz ursprünglich war eigentlich ein anderer. Es ging letztendlich darum, deine persönliche Lebenserfahrung ein Stück weit über ein Startup, weil du gedacht hast, das Problem werden alle haben und nicht nur ich, ja, dann entsprechend zu verändern. Wir wollen da mal ganz kurz bleiben, dass es noch gelingt, auch Reo noch mal besser zu verstehen. Ihr habt jetzt ein Pilotprojekt gelauncht, letzte Woche in München, gemeinsam mit Kaufland und dann einigen klassischen Markenunternehmen aus dem Bereich Personal Care. Und ich kann jetzt diese Flaschen dann über den regulären Pfandautomaten letztendlich wie eine leere Dose oder eine leere Wasserflasche entsorgen. Nimm uns mal mit auf die Reise, was passiert bis zu einem solchen Pilotprojekt? Also zieht der Handel da, weil er sagt, wir brauchen da eine Lösung? Zieht der Markenartikler da, weil er sagt, wir müssen was tun, auch für die eigene Nachhaltigkeitsbilanz? Oder ist es das Startup, das einfach den Leuten so lange auf die Nerven geht, bis was sich bewegt? Also wie darf ich mir das vorstellen von, wir haben diese Idee, wir müssen ran an das Thema Pfand, Mehrweg, Einweg, die Diskussion machen wir nicht, okay. Wie ist da der Weg? Das finde ich nämlich total spannend, weil so ein Pilot in München mit Kaufland und ja namenhaften auch Herstellern, das passiert ja wahrscheinlich nicht über Nacht.
Nee, auf jeden Fall nicht. Das kann ich bestätigen. Also erstmal ist es ja so, man ist als Startup niemand. Ja, also man hat ein kleines Netzwerk. Wir waren einfach schon mit vielen Marken auch in Kontakt. Und wir wussten halt auch noch nicht, wie wir anfangen. Also wo laufen wir hin? Wie sieht die Lösung auch am Ende aus? Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil, den natürlich wir auch haben. Wir sind noch sehr lösungsoffen. Ja, also das heißt, auch das, was wir jetzt tun, wir müssen ja immer adaptieren und lernen. Das heißt, am Anfang wussten wir, okay, wir müssen Verpackungen nutzen, öfter einsetzen und wir bauen keine Maschinen mehr. Das haben wir schon gelernt. Wir nehmen dem Handel keinen Platz mehr weg. Ja, das waren so die ersten großen Learnings, würde ich sagen. Wie machen wir das? Wir setzen auf bestehende Infrastruktur. Und was ist bestehend? Das war dann ganz klar. Also die Pfandautomaten, die gibt es, die sind im Handel schon vorhanden. Und jetzt lass doch mal mit denen sprechen. Also sind wir auf die Pfandautomatenhersteller zugegangen und haben gesagt, okay, was könnt ihr denn? Was könnt ihr denn annehmen? Welche Formen? Was gibt es für Einschränkungen? Und sind mit denen ins Gespräch gekommen. Haben da erstmal gelernt. Dann sind wir mit den Marken auch ins Gespräch gekommen. Naja, was wollt ihr denn überhaupt? Wollt ihr eine neue Verpackung? Sollen wir jetzt eine neue Verpackung für euch herstellen? Und dann füllt ihr alle in die ab und dann ist es das? Oder was ist es? Und so nach und nach, wir hatten natürlich so eine kleine Idee, wo wir hinwollen, probieren wir immer mehr Partner dazu zu finden und natürlich adaptieren wir auf dem Weg. Also das heißt, wir haben zum Beispiel gelernt, dass es auch sehr schwer ist für Markenhersteller, die nicht im Handel vertreten sind, diese Handelswelt zu verstehen. Ja. Gleichzeitig sind wir natürlich auf den Handel zugegangen und den Vorteil, den wir gerade jetzt auch mit Kaufland haben, ist, wir haben natürlich einen Ansprechpartner, ja, also eine Zentrale, die mit uns spricht und nicht 35.000 verschiedene
selbstständige Kaufleute oder sowas wie häufig Edeka-Märkte oder ähnliches.
Genau. Sondern wir haben da eine Möglichkeit, schon eine Region abzudecken. Und natürlich hier durch die Heilbronner Nähe und durch die Schwarzgruppe und Kaufland, die hier sitzen, haben wir uns bei Pitch und Pizza verabredet. Das war hier in dem Umfeld. Und haben mal gepitcht, was wir so vorhaben, wo wir hinwollen, was unsere Idee ist und ob sie bereit wären, mit uns einen Test zu machen. Und durch viele Gespräche hin und her haben sie verstanden, okay, lass uns den Test machen. Und so sind wir immer näher zusammengekommen. Die Region wurde abgesteckt und auf der gleichen Seite, und das ist jetzt hier Henne-Ei, das ist unser Job, die Marken zu finden. Welche Marken machen mit? Sehen Sie den Mehrwert? Was ist der Mehrwert, den immer mehr rauszustellen? Was müssen wir dafür tun? Und so haben wir alle an einen Tisch gebracht. Und ich glaube, das ist unsere große Kompetenz, dass wir nicht sagen, wir sind komplett fest. Das ist jetzt nicht diese eine Verpackung, das ist dieser eine Automat, den wir aufstellen, sondern wie schaffen wir einen Systemgedanken zu machen? Also wirklich nicht als Mehrweginsel zu denken, sondern zu sagen, okay, wir sind ein lila Kreis, ein System wie der grüne Punkt früher für Produkte, die öfter eingesetzt werden können.
Wir kommen später auf das Thema Mehrweg, weil ich glaube tatsächlich, die Akzeptanz beim Konsumenten ist ein ganz wichtiger Punkt. Und je stärker man eine Insellösung hat, desto, glaube ich, schwieriger ist dann die Akzeptanz in der Breite der Bevölkerung zu bekommen. Aber da kommen wir später drauf. Wir sitzen hier bei dir im Büro, Innovationsfabrik Heilbronn, jede Menge Produkte. Und wenn ich mir jetzt mal eins dieser Produkte anschaue, dann sieht die Flasche ganz normal aus. Mit dem einzigen Unterschied, dass jetzt außen noch ein Sticker drauf ist, der auf die 29 Cent Pfand verweist. Verstehe ich das richtig, dass zur Nutzung des Systems keine Veränderung an der Primärverpackung notwendig ist, sondern der Hersteller seine Primärverpackung mehr oder weniger unverändert nutzen kann? Ich nehme an, er wird am Barcode eine Veränderung machen müssen, damit sie über den Automaten auslesbar ist. Aber ansonsten nutzt er seine standardmäßige Primärverpackung. Oder habe ich das falsch verstanden?
Also man muss unser Projekt in drei Schritten oder in drei Projektphasen betrachten. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig hier zu sagen. Wir sind jetzt in der ersten Phase. Die erste Phase ist natürlich, und da muss man mal an sich selbst denken, verändere ich denn was, wenn ich gar nicht weiß, ob es überhaupt angenommen wird? Nee, mache ich nicht. Also sind wir ganz ehrlich, mache ich einfach nicht. Deshalb war es für uns so wichtig zu sagen, na ja, wir nutzen mal bestehendes Packmittel, ja, also das, was wir jetzt schon kennen, weil wir erstmal einen lokalen Test machen. Ja, und nicht deutschlandweit schon vertreten sind. Und die Packmittel, die man hier auch sieht, die haben schon bestimmte Eigenschaften, die funktionieren. Sie gehen schon mal alle durch den Pfandautomaten durch.
Weil sie rund sind?
Weil sie zylindrische Eigenschaften haben, ja. Mhm. Jedoch auch hier jetzt zum Beispiel in dem Fall, Verpackungen können auch flacher sein. Also Automaten können schon relativ viel und die sind auch dabei, mehr zu können. Das muss man auch dazu sagen. Also bei Kaufland sind ja Silaf und Tomra vertreten, die schon einiges hier zurücknehmen. Also das ganze Sortiment, was man hier sieht. Gesichtswasser, Handseife, Shampoo, Schaumbad, Badesalz, das geht schon mal alles zurück. Und für uns war halt entscheidend, erstmal Verpackungen, die wir haben, öfter zu nutzen. Wir können die jetzt nicht 135 Mal nutzen. Das ist, glaube ich, jedem klar. Aber man kann sie öfter einsetzen und das testen wir jetzt. Also was müssen wir an dieser Verpackung in Zukunft ändern, damit sie öfter einsetzbar ist? Und das heißt nicht 100 Mal einsetzbar, aber ein paar Mal öfter.
Das bedeutet aber auch, die Verpackung, die ich in den Pfandautomat reingebe, in eurem Fall, die wird dann nicht regranuliert, sondern sie wird gereinigt und wiederverwendet.
Genau, also Status jetzt ist es so, man muss sich das so vorstellen, hinter dem Pfandautomaten sind große Bänder, und sie werden nicht zerpresst, sondern sie gehen auf dieses Band wie eine Glasflasche. Dort werden sie gepickt, also genommen und in eine runde Boxen gesteckt. Ja, also wir haben eine Reo-Box und da kommen dann alle Partner, also Logona, Santé, Kneipp, Lavera in eine Box. Und wenn diese voll ist, wird sie abgeholt, geht zum Reiniger und wir machen die ersten Reinigungstests. Und daraufhin geht es dann in die Phase 2.
Und ihr als Startup habt dann aber für all diese Themen Abholung, Reinigung letztendlich Partner. Und was ihr letztendlich bietet, in Anführungsstrichen, ihr seid wie die Spinne im Netz, die die unterschiedlichen Fäden zusammenhält. So habe ich das verstanden.
Richtig, genau. Im Endeffekt sind wir der Orchestrator. Das heißt, für uns war ganz klar, dass eine Marke, und das war auch ein großes Learning, die Marken können nicht selber ein System aufbauen. Also sie können jetzt, klar können sie, aber sie haben nie diese Skaleneffekte. Das heißt, es wird immer eine Insellösung sein. Wir müssen eben als Plattform denken, also gemeinsam ein System aufbauen, um eben diese Skaleneffekte zu kriegen, um die Abholung effizient zu gestalten, um die Reinigung effizient zu gestalten, um die Automaten zu adaptieren, effizient zu gestalten. Und natürlich müsste jetzt jeder Markenhersteller mit Kaufland einzeln Verträge aushandeln. Sie müssten einzeln entscheiden, ah ja, kann jetzt meine Flasche durch oder auf die Flasche durch. Und das übernehmen alles wir. Also wir sind das System dahinter mit Partnern, also mit Reinigern, mit Logistikern, mit Recyclern, die wir zusammenbringen auf dieser Plattform, um ein System für die Marken zu machen. Im Endeffekt ist das Ziel, dass die Marke Kneipp zum Beispiel nachher nur noch ihre Verpackung wieder ordert, so wie neue, nur halt reused.
Bei euch letztendlich ordert und ihr habt sie beim Reiniger stehen, der sie dann letztendlich nur dann Kneipp wieder für die Wiederbefüllung entsprechend nutzt.
Weil das ist der Prozess, den sie kennen. Weil wenn wir anfangen, dann müssen wir ja ganze Business Units aufbauen, die ja für diesen ganze Operations zuständig sind. Also fürs Reinigen, fürs Abholen, für das kann keine Marke leisten. Weil jetzt drücken sie auf den Knopf und bestellen halt nochmal 100.000. Und das soll ja wieder genauso sein. Wir dürfen die Prozesse der Marken nicht verändern, sondern wir müssen sie einfach adaptieren oder sie den Kreis zumachen. Aber dieses Kreis schließen ist unser Job.
Ganz spannend, vielen Dank. Also ich habe jetzt ein viel besseres Verständnis davon, wie der Grundgedanke hinter Reo ist. Und das beantwortet auch schon viele der Fragen, die ich in Vorbereitung hatte. Wenn es um Akzeptanz beim Markenartikler geht, beim Konsumenten geht, super. Wir kommen da später nochmal drauf. Bleiben wir noch einen ganz kleinen Moment bei dem Startup-Thema. Also ich bin das nicht, aber nehmen wir mal an, ich wäre besonders kreativ und würde mir vornehmen, ich möchte jetzt morgen in der Verpackungsindustrie auch ein Startup gründen. Wie schwer oder wie leicht ist es denn in Deutschland heute, ein Startup zu gründen? Vielleicht auch mit einem besonderen Blick auf das Thema Verpackungsindustrie. Man hört immer so, der Gründergeist ist verloren gegangen, die Dynamik ist nicht so da. Jetzt habe ich jemanden vor mir sitzen, die das aus eigener Erfahrung schildern kann. Wie leicht oder wie schwer ist denn das Thema Startup in Deutschland?
Ja, also Startup ist, glaube ich, jetzt mal eine Sache. Man hört ja viel KI-Startups, das ist der große Hype. Ich würde dazu sagen, also wie ist es in den in dieser Verpackungswelt? Also die Verpackungswelt ist ja auch in der Transformation. Wir haben Gesetze, die gerade kommen, die wir einhalten müssen. Wir sprechen über Alternativverpackungen. Ich glaube, was vielleicht der Vorteil ist in der Verpackungsindustrie, ist, dass alle relativ offen sind, sich das anzuhören. Die Umsetzung, es ist wirklich schwer. Ich glaube, also auch wenn ich mit den anderen spreche, die jetzt ein alternatives Material erfunden haben. Es ist einfach schwer, weil natürlich unser System schon sehr eingefahren ist. Also wir haben schon Prozesse, die ja irgendwo funktionieren und die müssen jetzt optimiert werden. Und dann hat man natürlich die Markenhersteller, die sagen, ja gut, also warum, was soll ich optimieren? Das gibt's schon. Zeig doch erstmal, dass du es kannst. Ja, wie kommst du dahin, wenn keiner mitmacht am Anfang? Also das ist schon anstrengend, aufregend und braucht unfassbar viel Zeit. Das ist, glaube ich, auch den richtigen in den Unternehmen zu finden und auch die richtigen Partner. Ich denke, das ist in allen Varianten so. Man muss bei Verpackungen überlegen, wie produziere ich es, wie ist es kostengünstig. Also man konkurriert natürlich mit einem unfassbar niedrigen Preis im Einwegsystem. Ja, also weil wir natürlich auch Kosten haben, die man gar nicht dazu zählt. Aber man hat hier auch für andere Materialien, es ist einfach ein sehr geringer Preis, wie dieses System optimiert ist. Und man guckt sich die anderen Preise eben nicht an. Und da immer den Blick nach vorne zu halten und auch zu sagen, okay Leute, hier lieben Markenhersteller, hier lieber Recycler, hier lieber Reiniger, hier lieber Handel, schaut euch das mal an, das und das und das ist euer Win. Und das ist das, was ich glaube, super wichtig macht. Jeder in dieser Kette, gerade auf unserem System, braucht einen Vorteil, braucht einen Win. Ja? Ich mache es nicht nur, um die Welt zu retten, sondern jeder muss im Endeffekt davon profitieren. Und das ist ganz wichtig in dem System.
Spannend. Vielen Dank. Jetzt werfen wir kurz einen Blick auf das Thema Mehrweg. Du hast, glaube ich, richtigerweise gesagt, na, am Ende muss jeder einen Win haben. Das ist das eine. Und zum Zweiten, Insellösungen schwierig, was die Akzeptanz angeht. Ist das aus deiner Sicht einer der Gründe, dass Mehrweg mit Ausnahme jetzt von, ich sag mal, Dosen und Flaschenpfand sich in vielen Bereichen in unserer Gesellschaft so noch nicht wirklich nachhaltig umgesetzt hat, weil ich beobachte, es gab viele Bemühungen in ganz unterschiedlichen Bereichen, aber so der flächendeckende Durchbruch, wie wir ihn beispielsweise beim Dosenpfand haben, den habe ich noch nicht festgestellt. Worauf führst du das zurück?
Ja, also erstmal, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass viele Konsumentinnen und Konsumenten gar nicht verstehen, wie Systeme funktionieren. Erstens verstehen sie unser Müllsystem nicht, meiner Meinung nach. Also duale Systeme, das existiert bei vielen Verbrauchern einfach nicht. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass gerade am Pfandautomaten, also jetzt wenn wir mal da hinschauen, wo wir auch unseren Piloten machen, viele Menschen gar nicht verstehen, was passiert da eigentlich? Was ist Einweg, was ist Mehrweg? Also es wissen viele einfach nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil der Durchschnittsbürger will es einfach nur weghaben, möchte seine 29 Cent haben, ein tolles Gefühl an dem Pfandautomaten, weil er was gemacht hat, was kriegt und der Einkauf noch günstiger wird. Also das wollen wir. Ja, also da muss man einfach ehrlich sein und viele interessiert es auch nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Was halt da die Schwierigkeit ist, auch zu sagen, naja, Mehrweg, wenn wir jetzt die tolle Mehrweglösung vorstellen und alles erklären, wie es effizienter ist, wie es besser ist, wie wir CO2 sparen, wie wir reinigen, das interessiert sicherlich eine gewisse Gruppe, aber eben nicht den Durchschnittsbürger. Deshalb war es für uns ganz wichtig, dass wir dieses System eben mit den Marken gestalten müssen und für den Konsumenten so leicht wie möglich machen. Das heißt, er kriegt einfach die 29 Cent und fertig und er freut sich am Pfandautomaten. Und Insellösungen entstehen halt dann, wenn ich es wenn ich ihm es zum Aufwand mache, wenn ich es nicht in seinen oder in ihren Alltag reinbringe. Und jetzt gerade zu mir, ich habe 2 kleine Kinder, so klein sind sie gar nicht mehr, aber wenn ich jetzt überlege, ich müsste jetzt eine Verpackung Stadt Mitte Frankfurt bringen für 20 Cent Pfand von Barbour, Lavera, wie auch immer sie heißen mögen, das funktioniert nicht. Es passt nicht in meinen Alltag. Es ist kein gelernter Weg. Und so ist es zum Beispiel auch immer ein wichtiges Thema, das wir auch viel mit den Marken besprechen. Klar sehen wir die DMs und die Rossmanns, ja, die es braucht, um so ein System weiter zu etablieren. Aber ein Rossmann und ein DM sind keine Rücknahmestelle. Wir haben nicht gelernt, dass wir unseren Pfand, egal ob Einweg oder Mehrweg, dort zurückbringen. Es muss in den Alltag. Und Alltag ist Status jetzt. Pfandautomat Kaufland, Pfandautomat Edeka, das sind unsere Wege. Ja? Und was ich noch sage, was sind neue Wege, die gerade etabliert werden? Flaschenpost. Also jemand kommt an meine Tür und nimmt schon das mit. Ja? Die müssen wir quasi integrieren, um es noch leichter zu machen. Insellösungen, und das ist genau das Wichtige, worauf ich hinaus will. Für uns ist ganz entscheidend, dass eigentlich Rücknahme und Verkauf unabhängig sind. Wenn ich anfange zu sagen, ach, du hast es jetzt aber im Reformhaus Meier in der Heilbronner Straße gekauft und da musst du es wieder zurückgeben, ist schon vorbei. Bis ich dann mal wieder hinkomme, bis ich es wieder abgebe, das funktioniert nicht. Aber ich gebe es in den alltäglichen Dingen ab. Und darum sagen wir ganz wichtig, egal welches Produkt du kaufst, wenn du nachher einen lila Kreis drauf hast, musst du es in der lila Infrastruktur abgeben können. Und das ist die alltägliche.
Super, vielen Dank. Weil ich glaube, und ich bin ja nicht so tief in den Themen drin, aber ich glaube tatsächlich, ihr habt das Kernproblem total richtig erkannt, auch aus meiner eigenen Praxis, gelebter Praxis. Ja, ich gehe zum Pfandautomat und sind wir ehrlich, wenn ich da den Fall habe, dass der irgendwie eine Dose da am Automat nicht nimmt, die nehme ich nicht wieder mit nach Hause, sondern die schmeiße ich vor Ort in den Müll, weil es mir dann zu doof ist, die eine Dose wieder mit nach Hause zu nehmen, nur weil diese Automat die gerade nicht nimmt. Und ich glaube, das ist der absolut richtige Hebel, würde ich sagen, von dem her, unabhängig jetzt auch vom weiteren Gespräch, kann man euch nur wünschen, dass das bei den Piloten erfolgreich verläuft. Was ist denn aus deiner Sicht so der größte Hebel? Also ja, es muss in den Alltag passen, aber ist das Defizit heute dort, dass sozusagen man Lösungen gedacht hat, die sich nicht an der Lebenswirklichkeit der Konsumentinnen und Konsumenten orientiert haben? Oder sagst du, nein, wir haben auch, was weiß ich, im Bereich Technologie oder Datenanalyse oder Prozessdesign nochmal Anpassungen vorgenommen, um möglichst breite Akzeptanz dann auch für unser System oder unseren Grundgedanken zu finden?
Ja, also ich denke, man muss immer ein bisschen unterscheiden. Also für den Konsumenten ist es auf jeden Fall ein wichtiger Hebel. Es ist das alltagspraktisch, convenient, alltagstauglich. Und gleichzeitig auch, und jetzt sind wir hier im Beauty-Bereich und das ist jetzt auch für die Markenhersteller gerade in unserer ersten Phase wichtig, naja, wie sieht die Verpackung nachher aus? Also Beauty, wenn ich sie kaufe, ich möchte mir ja glatte Haare, schöne Haare, blonde Haare, ja, also ich will mir, oder ich mache es mir ins Gesicht, ich möchte glatte Haut und dieses Produkt muss es ja auch ausstrahlen, diese Verpackung muss ja auch dem Konsumenten und der Konsumentin dieses Gefühl übermitteln. Und das ist natürlich auch für die Marken wichtig und deshalb sagen wir auch, wie schaffen wir denn einen Standard in der Verpackung, nicht um das ganze Gebinde zu standardisieren. Also das heißt, wir wissen, darum kommen wir jetzt so ein bisschen in die Richtung Technologie und vielleicht auch in dem Maschinenbau-Hintergrund, wo ich herkomme, zu sagen, naja, wir haben eine einheitliche Öffnung, das wir auch im Einweg schon haben, wie können wir denn dann darauf reinigen? Also das Gebinde muss ja nicht komplett gleich aussehen. Aber wir haben schon gewisse Standards, also die wir alle nutzen, die wir dann auch für die Verpackungen nutzen können, ja. Welche Standards braucht denn eine Reuse-Infrastruktur? Das ist ja eine andere wie beim Recycling. Und darum setzen wir auch, um diese Automatisierungstechnologie dahinter zu setzen, um Skaleneffekte zu bekommen, auch in der Phase 2 auf einen GS1-Code. Weil wir halt sagen, dadurch können wir anhand der Daten unsere ganze Supply Chain optimieren, um effizienter zu werden, um konkurrenzfähig zu Einweg zu werden. Mhm. Und entscheidend ist auch hier, gerade auch diese Daten, die wir erheben entlang der Supply Chain, also im ganzen Kreis, wissen wir nachher, wie oft kann denn eine Verpackung? Wann muss sie aussortiert werden? Wann ist sie optisch und auch hygienisch, Migration, die ganzen Themen, die hier kommen, nicht mehr in der Lage, in den Kreis zurückzugehen? Dann muss sie natürlich recycelt werden. Und dann sortieren wir sie aus in einen Strom, der zum Recycling geht. Ja. Und das ist natürlich auch wichtig zu sagen, diese Daten gibt es im, ich sage jetzt mal so salopp, im grünen Punkt nicht. wir verstehen natürlich nachher auch, wie lange hält denn eine Verpackung? Also PET 30 Gramm, wann bricht die denn? Wann ist sie abgenutzt? Wann ist sie nicht mehr beautyfähig einsetzbar? Und diese Daten teilen wir uns natürlich mit den Marken auf dieser Plattform, um eben zu verstehen, als Beispiel, eine Lavera-PET-Flasche 30 Gramm, ist jetzt viel, hält 4 Runden. Ist ökologisch super. Ökonomisch, wenn wir noch eine Runde schaffen, wäre es noch besser. Aber diese Entscheidung der Marke, wie oft sie einsetzbar ist, treffen die, nicht wir. Die entscheiden nachher, wie oft geht eine Verpackung im Kreis und wie oft nicht.
Aber du hast natürlich recht. Ne? Aber ich muss ja, also jeder redet über Design for Recycling. Was du ja ansprichst, ist, du brauchst ja eigentlich auch Design for Reuse, weil wieder, ja, ich muss es ja reinigen können, um es dann auch wieder verwenden zu können. Und wenn ich es nicht richtig sauber bekomme, dann ist das System in sich schon natürlich dann schwierig. Und da kommt ja dann nach meiner Überzeugung wahrscheinlich auch der Packmittelhersteller dann irgendwo mit rein, der ja gerade in diesem ganzen Prozess der Verpackungsentwicklung sehr eng mit dem Markeninhaber zusammenarbeitet, der aber im Prozess bis jetzt, wenn ich das richtig sehe, bei euch ja noch keine so dominante Rolle spielt, weil ihr es letztendlich über Handel und über den Markenartikler oder den Kosmetikhersteller direkt spielt. Das heißt, heute spielt der Verpackungshersteller noch nicht die wichtige Rolle bei euch im Prozess.
Doch, wir haben auf jeden Fall schon Partnerschaften und wir sprechen auch mit den Verpackungsherstellern. Jedoch ist es so, die Entscheidung liegt nachher bei der Marke. Das heißt, ob das Werkzeug angepasst wird, ob das Material angepasst wird, wie es angepasst wird, entscheidet die Marke und gibt diese Entscheidungen oder diese Entwicklungsschritte dann auch an den Verpackungshersteller. Und das ist genau das. Also der kommt dann auch mit an den Tisch, aber die Entscheidung liegt bei der Marke. Und jetzt wissen sie ja noch gar nicht, was müssen sie denn machen? Also was muss ich denn an meiner Verpackung? Also jetzt haben wir hier zum Beispiel eine Handseife von Kneipp, habe ich hier in der Hand. Was muss ich denn hier dran verändern, damit die vielleicht noch mehr Runden hält? Ja, damit ich sie öfter einsetzen kann, damit sie gut aussieht am Ende. Wie muss ich das Label denn verändern? Und das finden wir in der ersten Phase raus, was bedeutet Transport, wie sieht es denn aus, wenn der Konsument es zurückgebracht hat. Und daraufhin treffen wir dann Entscheidungen für die Phase 2, um zu sehen, okay, wenn ich sie jetzt zum Beispiel hier ein anderes Material nutze oder etwas dicker mache, kann ich sie voraussichtlich 3-4 Mal einsetzen. Und zusätzlich arbeiten wir mit dem Fraunhofer-Institut zusammen, auch in dieser Phase schon, die unseren Piloten begleiten, um zu verstehen, ab wann ist denn eine Verpackung wirklich ökologisch besser, wenn sie öfter genutzt wird. Sind es 10 Mal oder reicht sogar schon 2 Mal, anstatt sie neu zu produzieren? Und genau das ist es. Also wir haben Status jetzt zu wenig Daten, um Entscheidungen treffen zu können, wie diese Verpackung denn einsetzbar ist.
Super. Zum Piloten kommen wir später noch, weil wir wollen natürlich die Gelegenheit nutzen, dass du auch nochmal sagst, wo wird das im Moment pilotiert, in der Hoffnung, dass diejenigen, die in der Pilotregion wohnen und diesen Podcast hören, sich da beteiligen, weil ich glaube, es wird wahrscheinlich ganz wichtig sein, dass man dort auch wirklich valide Daten bekommt, um das System dann weiterspinnen zu können. Da kommen wir ganz zum Schluss drauf, da darfst du sozusagen da auch nochmal ein bisschen dafür werben. Jetzt ist die Nachhaltigkeitsdiskussion in den letzten Wochen und Monaten ja nochmal auch hat nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen vor dem Hintergrund der regulatorischen Themen, PPWR und so weiter. Ist es Zufall, dass euer Pilot gerade jetzt anfängt oder hast du auch festgestellt, wenn der Gesetzgeber droht, kommt auf einmal vielleicht auch Bewegung in Themen, wo sich der ein oder andere vielleicht sonst immer auch noch ein bisschen schwer getan hat? Also spielt euch die Regulatorik hier in die Karten oder sagst du, nein, der Zug war mehr oder weniger schon im Rollen und die Regulatorik, ja, nehmen wir zur Kenntnis, aber hat jetzt hier in diesem Fall keinen so maßgeblichen Einfluss gehabt?
Ist immer spannend, jeder bewertet die Regulatorik anders von Druck, würde ich auch mal dazu sagen. Nein, also es war jetzt, wir arbeiten schon sehr lange an diesem Piloten. Wir mussten natürlich auch alle zusammenbringen und das hat einfach auch Zeit gebraucht. Ich glaube, oder was wir halt merken, es ist auf jeden Fall immer, es hilft. Auf jeden Fall, es hilft. Aber die Partner, die wir jetzt dabei haben, haben einfach ein Interesse daran, Daten zu erheben. Die wollen verstehen, wie funktioniert es, wie kriegen wir es denn in die Breite? Also egal, ob wir jetzt mal den Handel nehmen wie Kaufland oder Vollkorner, die verstehen wollen, naja, wann kommt der Kunde wieder zu mir? Ist es einsetzbar? Wie ist es leicht umsetzbar für mich als Händler, ja, in meinen Strukturen, die ich eh schon habe? Wie kann ich diese Strukturen vielleicht auch monetarisieren, ja, um eben daraus, weil wir nehmen ja auch Produkte bei Kaufland zurück, die da nicht gelistet sind, weil wir ja sagen, wie beim Einweg, es muss leicht sein, ja, ich achte nicht drauf, wo ich was hinbringe, sondern da, wo ich bin, da muss zurückgenommen werden, wie gerade dein Dosenbeispiel. Und auch auf der anderen Seite zu sagen, naja, die Marken wollen endlich mal verstehen, wie ist die Abnutzung meiner Verpackung? Wie sieht die denn aus, wenn die zurückkommt? Das wissen ja viele nicht, außer aus ihrem eigenen Bad. Aber wir wissen nicht, wie sieht hier das Badesalz aus, nachdem ich damit fertig bin und es dann zurückbringe. Bringt der Konsument das überhaupt zurück? Also diese grundsätzlichen Fragen sind einfach das, was die Marken wirklich mal wissen wollen und in einem Live-Test einfach mal machen. Anstatt immer nur eine Studie zu lesen und zu überlegen, ja, wie könnte es denn sein? Oder wenn wir das in den Schrank stellen, wie ist dann die Abnutzung, wie ist die Migration? Sondern nee, wie sieht es denn wirklich aus? Mal wirklich Status quo. Was sagen die Daten? Und das ist das, wo wir die Marken mitbekommen haben und auch den Handel einfach zu sagen, okay, wir testen es jetzt einfach mal. Wir wollen es einfach mal wissen und nicht nur drüber reden. Dass eine Regulatorik natürlich hilft, damit sich mehr daran Beteiligten oder mehr verstehen wollen, auf jeden Fall. Aber es ist, glaube ich, nicht der Grundtreiber der Marken.
Die Marken wollen verstehen, was mit ihrem Produkt passiert.
Ja, und sie wollen auch Lösungen haben, alternativ zu dem, was am Ende mit Recycling-Themen ist. Also zu sagen, okay, was gibt's für Alternativmaterialien? Wie kann man Reuse mehr nutzen? Wie hat man auch Vorteile aus solchen Systemen? Also diese Fragen für sich zu beantworten und wie kann das auch in at scale funktionieren? Weil jetzt ist es so, was funktioniert gerade? Alternative Verpackungsmethoden, schwierig. Ist, glaube ich, auf dem gleichen Status wie wir. Das einzige System ist, wir machen Verpackungen noch mehr recyclingfähig. Mhm. Aber sonst haben wir kaum Alternativlösungen.
Ja, es dreht sich alles um das Material mehr oder weniger heute. Ja, und ansonsten, okay, verstanden. Vielen Dank. Was mich jetzt da noch interessieren würde, auf so einer Startup-Reise kann ich mir vorstellen, begegnet man in diesen ganzen Gesprächen auch immer unglaublich vielen Vorbehalten, Beharrungskräften, Widerständen. Also ich mutmaße, dass du als Startup-Gründerin nicht nur wegen der beiden Kinder, aber wahrscheinlich auch über ein hohes Maß an Resilienz verfügst. Was sind so die gängigen Vorbehalte, denen du begegnest, wenn du mit eurer Idee, mit eurem Konzept auf Handel, Hersteller zugehst? Also was sind da so die gängigen Argumente, wo du sagst, also das höre ich immer und stimmt aber so nicht? Also was sind da so Mythen, die dir dann entgegengehalten werden, vielleicht auch häufig von Leuten, die nicht so tief in dem Thema drin sind wie jetzt du?
Ja, also ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, mit welcher Gruppe man spricht. Ob wir jetzt mit Investoren sprechen, ob wir jetzt, die sich in einem Verpackungswelt, also da hast du wirklich auch Investorinnen und Investoren, die noch nie über das duale System sich damit auseinander, also wirklich gar nicht verstehen, wie unsere Systeme funktionieren. Auch, dass man ja Systembeteiligungen hat, Lizenzentgelt zahlt, also diese ganzen Themen gibt's dort manchmal nicht. Also man muss ganz vorne anfangen, das ist manchmal ganz spannend. Ja, und auch natürlich diese Vorbehalte, ja, das ist jetzt wieder so eine grüne, süße Lösung, so eine Insellösung. Ach ja, ihr wollt die Welt retten. Das auch, wir wollen natürlich auch Geld verdienen. Ja, das muss man natürlich auch sagen. Es muss ein System sein, das sich in sich trägt. Ja, das für die Marken attraktiv ist, für den Handel attraktiv, für alle Stakeholder, sonst machen wir es nicht. Ja, also das ist zum Beispiel ein Thema. Und auch zu sagen, gerade wenn man jetzt tiefer in das System reingeht, na ja, Mehrweg. Also wenn ich mit den Marken spreche, ist immer so Mehrweg, dann sehen wir alle gleich aus. Oh Glas, nee, lieber nicht. Und dazu sagen, lasst uns doch mal auf die Reise gehen. Lasst uns doch mal überlegen, wie kommen wir denn dahin? Welchen Standard brauchen wir denn vielleicht? Was braucht denn der Reiniger? Was braucht denn der Pfandautomat? Wie kriegen wir da einen Standard hin, der vielleicht nicht uns alle gleich aussehen lässt? Und auch zu die richtigen Partner zu finden. Also klar, wir sprechen oder wir haben auch mit Verpackungsherstellern, geschweige denn auch mit Reinigern gesprochen, die sagen, naja, das funktioniert nicht. Aber halt die richtigen Partner auf dieser Reise zu finden, die zu sagen, okay, gut, wir gehen da mit rein. Wir geben mal ein bisschen Hirnschmalz dazu und überlegen, wie kriegen wir das denn hin, diese Verpackungen zu reinigen? Was brauche ich denn als Standard? Ja, ist es vielleicht nur eine Öffnung? Und dann ist ja egal, ob es dreieckig, viereckig oder wie auch immer aussieht. Hauptsache die Öffnung ist gleich. Wie kann man eine digitale Codierung nutzen? Also wie kann man Daten nutzen, um zu skalieren, anstatt immer es übers Gebinde zu machen? Und da ist es halt, glaube ich, ganz spannend, wenn wir in die Verpackungswelt schauen, dass sich gar nicht mit Technologie so arg auseinandergesetzt wird, weil es ja irgendwo, klar, ein physisches Produkt ist. Und wie bringt man diese zwei Welten zusammen? Also Software und Packmittel. Und da hat man natürlich immer die eine Seite und die andere Seite. Die Softwareentwickler würden sagen, ja, das brauchst du nicht, machst du einfach so. Und auf der anderen Seite, dann fährt es darum und dann kriegt ja jeder die Softwarezugang. Nee, so funktioniert es halt nicht, weil der Verpackungsentwickler bei Kneipp, Lavera bestellt halt heute noch Verpackung. Ja, der braucht das Produkt. Ja, und die, ich glaube, es ist ganz schwer, ist es am Anfang aus dieser Mehrwegwelt rauszukommen und diese auch aufzubrechen. Also nicht zu sagen, nein, wir machen hier nicht die Sprudelflasche für dein Shampoo. Du musst sie nicht 500 Mal im Kreis führen und du siehst nicht aus wie alle anderen. Sondern zu sagen, wie schafft man es im Endeffekt, alle in der Individualität zu behalten, Kunststoff öfter zu nutzen und auch ökologisch zu zeigen, dass es sinnvoll ist. Also diese Mehrweg-Themen einfach erstmal aus dem Kopf rauszuhauen und zu sagen, okay, wir schaffen hier eine Lösung von Einweg zu Mehrweg. Also
das Ganze positiv zu konnotieren, ja. Rauszuholen aus dieser Standard-Einheitsbrei, ich kann mich nicht mehr unterscheiden, Diskussion. Verstanden. Vielen Dank. Wenn du jetzt auf eure Reise mal zurückschaust und du würdest morgen jemanden treffen auf einer Veranstaltung und der sagt, Mensch, Stefanie, ich finde toll, was ihr da macht, ich will auch ein Startup gründen. Was würdest du dem denn raten, wie er vorgehen sollte? Also einfach loslaufen und machen oder hast du auch so Learnings aus den letzten, ich glaube, 5, 6 Jahre sind es jetzt mittlerweile, wo du sagst, also wenn ich morgen nochmal gründen würde, würde ich wahrscheinlich das und das anders machen. Also so ein bisschen Best Practice Sharing für vielleicht potenzielle Gründer, die sich diesen Podcast hier anhören.
Ja, die Verpackungsindustrie ist hart, aber ich glaube, das würden alle anderen in ihrer Industrie auch sagen. Ja, also wir haben halt ein Riesenthema uns ausgewählt. Also wir sind ja kein Verpackungshersteller, durch das, dass wir keine Verpackung herstellen, kann man nicht sagen, okay, wir nehmen was und verkaufen es, sondern wir wollen ja ein ganzes System transformieren. Und ich glaube, das ist natürlich nochmal ein Riesenthema. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, jetzt, ich habe jetzt die und die Verpackung und verkaufe das, dann ist es was anderes. Aber was habe ich für große Learnings? Ja, also Netzwerk ist super wichtig. Also es ist egal jetzt mal in welcher Hinsicht. Also man braucht Unterstützer. Leute um sich rum, die sagen, okay, ich stehe nochmal auf. Ich glaube, was wir auch haben, oder was mich natürlich auch antreibt, sind auch ganz viele, die man trotzdem um sich rum hat, die sagen, wir schauen uns das an, was ihr macht, das ist super spannend, wir glauben noch nicht dran, aber dann immer einen Schritt näher zu kommen und sagen, guck, jetzt haben wir schon wieder ein Stück, jetzt haben wir noch ein Stück. Das motiviert einen natürlich auch. Also ich glaube, ein Netzwerk aus Feedback, ja, aus Branchenkenntnis und natürlich ein starkes Team. Also gerade jetzt mit meiner Mitgründerin, auch mit der Samira, die auch, sag ich mal, nicht der emotionale Typ ist wie ich, die dann einfach zurückmeldet, hey, das war jetzt gut, das und das haben wir gut gemacht und das müssen wir noch verändern, da brauchen wir Feedback, wir gehen raus in den Markt, wir fragen, wir evaluieren und dann haben wir gemerkt, okay, es funktioniert nicht, wir gehen einen anderen Weg. Und so immer ein Stück weiter zu gehen, also natürlich und auch sehr offen zu sein, also 3 Wege, wir laufen auf 3 Wegen parallel. Das muss man sich einfach vorstellen als kleines Team. Das ist natürlich hart, also flexibel sein, aber das ist auch das, was Spaß macht.
Super, vielen Dank. Ich schaue auf die Uhr, die Zeit vergeht wie im Flug. Wir sind bei über 40 Minuten schon. Wir wollen langsam auf die Zielgerade biegen und ich wäre dir sehr dankbar, Stefanie, wenn du vielleicht nochmal was zum Piloten sagst. Wo, wie lange, mit wem und ich als Konsument, der vielleicht in der Pilotregion wohnt, worauf sollte ich achten, was sollte ich machen? Jetzt kommt sozusagen der, ich will ihn mal Werbeblock nennen, aber auch ganz bewusst, weil ich wirklich sagen muss, ich habe eure Idee jetzt nochmal deutlich besser verstanden. Finde, dass ihr ganz viele, ich sag mal, Bedenken, die man gegen so ein System haben kann, frühzeitig erkannt habt, berücksichtigt habt. Und deswegen kann man euch nur wünschen, dass der Pilot erfolgreich ist. Von dem her, the stage is yours. Wir freuen uns, wenn du ein bisschen mehr zum Piloten sagst und wie es da jetzt genau weitergeht.
Genau, also im Endeffekt ist es so, dass in und um München alle Kaufland-Filialen Produkte von Santé, Lugona, Kneipp und Lavera zurücknehmen. Das heißt, auch Verpackungen, die ich vor einem Jahr gekauft habe, ja, kann ich jetzt einfach am Pfandautomaten abgeben und bekomme dafür 29 Cent geschenkt. Mit einem Pfandbon und damit gehe ich dann wieder einkaufen im Supermarkt. Wir wollen damit beweisen, dass Verpackungen, dass der Konsument und die Konsumentin bereit sind, Verpackungen zurückzubringen in ihren alltäglichen Strukturen und dass wir die Verpackung wieder einsetzen können oder inwieweit wir sie wieder einsetzen können. Und wichtig ist für uns natürlich, dass auch verschiedene Verpackungen, die muss man nicht bei Kaufland gekauft haben oder auch bei Vollkorn, man kann sie bei DM kaufen, bei Rossmann, egal wo, dass man diese Packmittel aber dann in alltäglichen Strukturen zurückgibt und dafür wird man belohnt mit 29 Cent.
Also, an alle Hörerinnen und Hörer, der eindeutige Hinweis, wenn Sie von diesen Markenprodukten zu Hause stehen haben, zurückgeben bei Kaufland, in den Pfandautomaten Werbung in ihrem Umfeld machen. Und dann bin ich sehr gespannt. Ich persönlich habe mir aufgeschrieben, dass wir uns aller spätestens in einem Jahr auch wieder unterhalten. Vielleicht gelingt es dann auch jemand von der Handelsseite oder von der Markenartiklerseite mit an den Tisch zu holen, dass man dann so ein erstes Fazit zieht. Ich bin wirklich gespannt, weil von vielen Mehrwegsystemen, von denen ich gehört habe, von denen ich gelesen habe, muss ich sagen, scheint mir das eins zu sein, wo wirklich sehr viel kluge Ideen auch mit drinstecken. Von dem her kann man euch nur von ganzem Herzen wünschen, dass es ein erfolgreicher Test wird. Stefanie, bevor wir zum Ende kommen, gibt es noch ein Abschlusswort, was du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Abschlusswort, das sind jetzt aber große Worte. Ja, also was ich eben, glaube ich, an alle Markenzuhörer oder Markenverantwortliche mitgeben kann, an alle, die in diesem System oder in dieser Verpackungswelt wirklich arbeiten, offen zu sein für Systeme, also ins Gespräch gehen, Feedback geben, einfach auch mal testen. Das würde ich mir mehr wünschen. Ich würde mir mehr wünschen, mehr an einem Tisch teilnehmen. Und jetzt bei unserem Kickoff, ganz wichtiger Punkt, haben wir einfach gemerkt, wie schön es ist, dass die Marken miteinander etwas gestalten und der Handel dabei ist. Wir als Startup, als Vermittler dabei sind. Das war echt super. Und diese Energie würde ich mir gerne auch in einem größeren Kreis noch wünschen, um was zu bewegen. Und dann hoffe ich, dass wir in einem Jahr über den lila Kreis sprechen, der auf allen Kosmetikprodukten drauf ist.
Super. Vielen, vielen Dank, liebe Stefanie, für dieses offene und wirklich sehr spannende Gespräch. Und ich habe wirklich viele Dinge mitgenommen, bin heute wieder sehr viel schlauer nach dem Gespräch wie vor dem Gespräch. Von dem her vielen Dank. Ein paar Themen, die mir besonders hängen geblieben sind. Das System bedeutet nicht, dass wir jetzt eine einheitliche Sprudelflasche für Personal Care haben, sondern dass die Marke in ihrer Einzigartigkeit auch weiter für sich und für ihre Marke werben kann. Die klare Erkenntnis, es muss leicht sein für den Konsumenten, damit es am Ende auch funktioniert. Geübte Wege müssen ein Stück weit auch bedient werden, um Akzeptanz für so ein System zu bekommen. Und der Vorteil bei dem System aus meiner Sicht, wenig Veränderung für Handel und für Marke. Man kann auf das, was man schon hat, ein Stück weit aufsetzen und nutzen. Von dem her viele gute Erkenntnisse. Und an die Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass auch Sie viele gute Erkenntnisse mitgenommen haben. Wenn jetzt der ein oder andere Packmittelhersteller sagt, Mensch, mit der Stefanie Reiner muss ich mich mal unterhalten, sehr gut bei LinkedIn zu finden oder gegebenenfalls gerne auch auf mich zu kommen, dann stelle ich jederzeit den direkten Kontakt her. Ich sage vielen Dank und wenn Ihnen Inside Packaging gefällt, abonnieren Sie den Podcast gerne und empfehlen Sie ihn weiter. Über eine Bewertung, am liebsten natürlich mit 5 Sternen, auf den gängigen Plattformen freue ich mich sehr. Wenn Sie kritisches Feedback haben oder Themen- und Gastvorschläge einbringen möchten, schreiben Sie mir gerne direkt. Über die Website www.inside-packaging.de, auf LinkedIn oder per E-Mail an thomas@inside-packaging.de bin ich jederzeit erreichbar. Bis zur nächsten Folge von Inside Packaging und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung mehr kann, wenn sie im Kreislauf bleibt.